Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, sagt Malte Asmus. Wir blicken zurück auf das Wochenende. WGC, Bridgestone Invitational im Firestone Country Club in Tiger Woods Wohnzimmer. Das ist eins unser Team. Major bei den Damen, British Open mit dem Sieg einer ganz jungen Dame, der sich allerdings abgezeichnet hat so in den letzten Jahren, und vor allen Dingen hat eine gewonnen, die unsere Expertin Desiree Wolf schon seit längerem auf dem Zettel hat. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Darüber sprechen wir natürlich auch später noch bei uns in der Sendung. Wir starten aber zunächst mit dem Blick nach Akron, Ohio in den Firestone Country Club auf den South Course. Zum letzten Mal wird das WGC Bridgestone Invitational, wurde in diesem Jahr dort ausgetragen. Das Turnier wechselt ab dem nächsten Jahr nach Memphis und von daher war es die letzte Chance für Tiger Woods in seinem Wohnzimmer noch einmal zu gewinnen. 8-mal hat er es in seiner Karriere geschafft. Wenn er es in diesem Jahr geschafft hätte, wäre es das 9. Mal gewesen. Es sollte am Ende aber nicht sein. Ein geteilter 31. Platz stand für Tiger Woods am Ende zu Buche. Warum das passierte, darüber reden wir gleich noch. Außerdem sprechen wir natürlich über den Sieger, über Justin Thomas, gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
WGC Bridgestone Invitational, unsere erste Station hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Desiree Wolf begrüßen euch zurück in der Sendung. Und wir schauen auf den Sieg von Justin Thomas. Mit 4 Schlägen Vorsprung hat er sich am Ende diesen Titel gesichert, sein allererster WGC-Titel in seiner Karriere, minus 15 sein Score, 4 Schläge vor Kyle Stanley und 5 Schläge vor den geteilten dritten Torbjörn Olesen und Dustin Johnson. So sah es am Ende auf dem Leaderboard aus. Desiree, Justin Thomas, endlich hat er gewonnen. Wir hören mal rein in das Interview mit der European Tour. Was hat er denn zu diesem Titel gesagt?
Yeah, I've been knocking at the door all year. You know, I came very close in Mexico and then again in match play. So I'd like to have some better finishes in the majors, but you know, this is as close as it gets in terms of that. So I'm very pleased with how well I've played these events in such great fields, and to kind of cap it off, you know, this year's WGC run with a win here in Akron going into the PGA feels nice.
Desiree hat's gesagt, es hat sich irgendwo angedeutet. Irgendwann war es fällig, jetzt ist es gefallen.
Ja, irgendwann war es fällig, stimmt schon, aber auf der anderen Seite war es halt so, dass wir auch bei Justin Thomas wie bei vielen Spielern natürlich immer wieder Auf und Abs zu berichten haben, und Justin Thomas hat ja in der letzten Saison natürlich einen fantastischen Streak auch gehabt, letztendlich mit dem Gewinn des FedEx Cups, und hat dann also erstmal auch richtig gut weitergemacht über den Jahreswechsel, so bis in Februar rein auch Turniere gewonnen. Und dann ist es so ein bisschen nach unten gegangen mit den Platzierungen zum Teil. Und also auch bei den Majors, hat er ja schon so leicht angedeutet, im O-Ton lief es halt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Also gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und insofern war das jetzt schon so, dass er da einen sehr, sehr schönen Turnaround geschafft hat. Den hat er aber auch sehr bewusst angegangen, indem er wirklich sich zusammengesetzt hat mit seinem Coach, / Papa. Und die haben wirklich jetzt in dieser Turnierwoche, nachdem einfach immer wieder jetzt so Ergebnisse dann so ein Bach runterging, weil er Bach runter auch manchmal leider wörtlich, weil er manchmal einfach zu ungeduldig war und zu stürmisch war. Und dann hat er selbst so ein Krisenmeeting mit seinem Papa einberufen, und die haben sich eine einzige Sache auf die Fahnen geschrieben, die jetzt so das Topic war für das Turnier, und das ist Geduld, Patience. Mhm. Und das war meiner Meinung nach der absolut ausschlaggebende Grund dafür, dass das jetzt so gut geklappt hat.
Familie ohnehin unheimlich wichtig bei Justin Thomas. Papa ist Coach, aber die Oma und Opa waren auch noch da und gerade der Opa von Justin Thomas, selber ja früher Pro gewesen, selber Golf gespielt, natürlich nicht in diese Region vorgestoßen, die sein Enkel jetzt erreicht hat. Die waren das erste Mal dabei und haben hautnah diesen Sieg miterlebt. Also war schon öfter dabei, aber das erste Mal bei einem Sieg mit dabei gewesen. Und was das für Justin Thomas bedeutet, hat er auch erzählt.
My grandparents don't get to come to as many tournaments as they used to, and you know, this is a place they could be in from Columbus, they can drive to, and you know, I probably only get one or two events a year that I have the opportunity to win with them there. And I've never won on the PGA Tour. My first professional win in Columbus had them there. But, you know, that was 5 years ago now. So it's pretty cool to get it done with them here.
Also, das waren emotionale Szenen, die sich dann auch nach dem 18. Grün da abgespielt haben.
Streng genommen auch auf dem 18. Grün, weil er da ja dann seine Großeltern natürlich gesehen hat. Ich meine, also er wusste zwar, dass sie da waren, also war es nicht die Überraschung, dass sie da waren, aber das hat ihm dann doch nochmal vor Augen geführt, wie historisch das so familiengeschichtlich ist, weil eben sein Großvater tatsächlich 1960 auch die PGA Championship gespielt hat. Und insofern ist es natürlich dann schon für einen Familienmenschen wie Justin Thomas, der er ja ist, nicht zuletzt auch eben durch diese Kombi Vater gleich Schwungcoach und so weiter mit ihm dann eben auch entsprechend unterwegs, ist es ein wahnsinnig berührender Moment. Und ich glaube, also der hat da wirklich dann, ging dann mal kurz in die Knie, bevor er dann zu Ende gepattet hat. Also gewartet hat, weil sein Flightpartner natürlich noch putten musste. Und da ist ihm irgendwie, glaube ich, sind fast die Tränen gekommen. Und insofern ist das hochemotional. Und das ist natürlich toll, dass da die Großeltern da sind. Und ganz ehrlich, also die Grandma Phyllis mit Rollator und der Opa mit dem Stock schon irgendwie. Also die sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, die sind über 80. Und ich glaube, das ist dann schon einfach eine tolle Geschichte. Die müssen sich übrigens auch so richtig, also die sind dann wohl über den Course irgendwie, mit Schwierigkeiten, aber muss offensichtlich geklappt haben und hatten aber dann irgendwie schon Freundschaft geschlossen mit zwei Sheriffs irgendwie und waren dann also quasi gut behütet und gut begleitet und haben sich da dann diesen Sieg angeschaut von Justin Thomas, der so einfach nicht zu erspielen war, weil wir ja anhand der Kollegen auf der Schlussrunde gesehen haben, wie man das auch handhaben kann.
Justin Thomas hat am Ende dann mit einer 69 es allerdings ins Ziel gebracht, hat, wie er selbst sagt, konservativ gespielt, aber dadurch letztlich alles abgesichert.
I played great. I played smart, played conservative, but conservatively aggressive. You know, we had scoring clubs in our hands. We tried to get it within 10, 15 feet, and I felt we did so. Didn't really make anything today, but I didn't need to. You know, I just needed to continue to make pars, try to sprinkle in a couple birdies, and I thought we did a great job out there today.
Ja, und das spiegelt sich dann auch in der Karte wieder, in der Scoring Card. Zwei Birdies, ein Bogey, ansonsten alles Par. Er hat gesagt, Continuous Pars wollte er spielen. Und du hattest schon Geduld als einen der Faktoren für diesen Titel, für seinen dritten in dieser Saison übrigens. Den teilt er sich mit Dustin Johnson und Bubba Watson. Die haben auch alle drei Siege gemacht. Also Geduld, einer der Faktoren für den Sieg. Aber wenn wir auf die Statistiken gucken, gab es noch was anderes. Wir haben ja Ende der letzten Woche hier bei Nur Golf dann auch in unserer Vorschau auf das Turnier drüber gesprochen. Was ist denn eigentlich so, dass Schlüsselmoment für diesen Platz im Firestone. Und da hatten wir gesagt, Fairways treffen und Greens in Regulation sind ganz wichtig. Und natürlich Scrambling muss auch ganz gut passen. Also das All-Around-Game ist im Grunde gefordert. Wenn wir bei Thomas mal drauf gucken, die Fairways, da hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Das war jetzt nicht so berühmt. 7 von 14, 9 von 14, 9 von 14, 8 von 14. Was wichtiger war, er hat trotz der verpassten Fairways die Greens in Regulation getroffen.
Das ist eben der ausschlaggebende Punkt auf diesem Platz. Und da hast du dann letztendlich, da hast du dann eben den Vorteil gegenüber denen das nicht so gelingt. Dazu kommt übrigens bei Justin Thomas auch noch eine wirklich gute Putting-Leistung. Und das ist einfach auch vielen Kollegen dann halt gar nicht gelungen. Also wenn du jetzt mal zum Beispiel Jason Day nimmst, der hat halt wirklich also den Driver irgendwie nicht mit ins Bett genommen übers Wochenende, also die waren sich nicht so ganz grün und der hat dann einfach dann auch das nicht mehr hingekriegt mit diesen Greens in Regulation und Justin Thomas hat das wirklich super umgesetzt und entsprechend also die 72% Greens in Regulation sind für diesen Platz natürlich schon toll, kombiniert übrigens mit einer, naja, mittelmäßigen Driving Distance von 337 Yards, das ist natürlich auch jetzt irgendwie als Durchschnitt akzeptabel. Ironie aus.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Und somit hat er diesen Titel sich am Ende dann geholt. Mal wieder eine Führung nach 54 Loch ins Haus gebracht oder nach Hause gebracht. Das ist ja auch was, was er wirklich kann. Da zittert er nicht besonders so auf Schlussrunden. Das hat er mittlerweile gelernt. Wenn wir mal auf seine Statistik in den letzten beiden Jahren gucken, 8 Titel in den letzten 2 Saisons jetzt. Also du hattest es vorhin ja schon angesprochen, nur dass es bei den Majors eben nicht so gut lief. Aber ansonsten so in Sachen Nervenstärke hat er unheimlich dazu gelernt.
Auf jeden Fall. Also der ist auch absolut noch auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Also da ist noch nicht alles passiert, was da passieren kann bei Justin Thomas, denke ich. Weil es eben jetzt, also er ist eben einer, wir hatten in der Vorberichterstattung drüber gesprochen, Rory McIlroy hat über ihn gesagt, well, he's a nasty streak. Also ja, er hat so ein nasty, kann man nicht übersetzen auf Deutsch, das muss sich jeder selber zurechtlegen. Aber er hat halt diesen Biss dann letztendlich, wenn er auf diesem Course unterwegs ist, dann irgendwie, da merkst dann, okay, der will jetzt, der beißt jetzt, und dann kommt dann merkt man ihm so an den Augen an, dass er, was übrigens eine Eigenschaft ist, die ich auch Rory McIlroy zuordnen würde, deswegen finde ich das wahnsinnig witzig, dass er das bei einem Kollegen kommentiert, aber das ist was du brauchst tatsächlich, um auf so einem Platz, der natürlich wirklich alles fordert von dir als Spieler, dann zu bestehen, und wenn Justin Thomas nur das hätte, oder sagen wir mal so, das gab Zeiten, wo er nasty war, und wo er natürlich auch ganz, ganz tolles Golf gespielt hat, aber wo er halt vielleicht auch zum Teil ein bisschen unsinnige Entscheidungen getroffen hat, hat man einfach jetzt auch im Verlauf des Jahres gesehen, mal einen Driver ausgepackt hat, wo es gar nichts irgendwie zu holen gibt, dann irgendwelche Schüsse ins Wasser und Double Bogies, die daraus resultieren. Das sind halt Dinge, die dir eine Scorekarte komplett verhauen und die dich nicht zu einem Turniersieg führen normalerweise, vor allen Dingen nicht, wenn die gehäuft auftreten. Mhm. Und da kannst du dann noch so toll Golf spielen, das hilft dann nichts. Insofern ist dieses Nasty, wie es McIlroy betitelt hat, in Kombination eben mit der Geduld, die sich Justin Thomas jetzt auf die Fahnen geschrieben hat, das ist die tödliche Waffe dann, tödlich im Sinne von, damit gewinnst du dann ein Turnier. Und ich glaube, das ist eben, Justin Thomas ist so ein junger Wilder immer gewesen, und im Vergleich zu Jordan Spieth hätte ich jetzt Jordan Spieth von Anfang an so einen ganz kleinen Tick fokussierter irgendwie eingeordnet. Mhm. Und dann kam eben der Moment, wo JT, wie man ihn ja nennt, dann eben ausgepackt hat, dass er A, Golf spielen kann und B, eben dann durchaus auch die mentalen Qualitäten hat. Und jetzt eben auch noch sich dieses geduldig sein, dieses ein bisschen, also dieses konservativ spielen, was er selbst ja von seinem Spiel gesagt hat im O-Ton, das ist ihm nicht leicht gefallen, ganz sicher nicht, weil er so ein Typ ist. Er ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar, also in manchen Eigenschaften zu Rory McIlroy, würde ich sagen, weil die halt auch, ich meine, die können halt Abschläge rausbomben und die sind dann irgendwie total motiviert und wollen halt dann normalerweise auch nicht irgendwie langweilig vorlegen oder irgend sowas. Das sind so McIlroy, Justin Thomas, auch John Rahm natürlich, solche Spielertypen. Mhm. Und wenn da aber dann Justin Thomas auf einmal noch die Vernunft sozusagen auch noch mitkriegt, dass er im richtigen Moment und eine Führung in, also auf den letzten Löchern auf jeden Fall mit dem Vorsprung dann zu verteidigen, dann einfach nicht mehr draufbombt, sondern ganz gemütlich, hat er ein Eisen irgendwann ausgepackt, oder 17 war es, glaube ich, ganz gemütlich da, überhaupt nicht, der kam gar nicht in die Region, wo da Bunker waren, wo die Abschläge normalerweise landen oder wo er normalerweise dahinter landet mit einem Driver, so hat er ganz gemütlich ein Eisen rausgespielt. Das ist dann halt klug, also das ist ja dann nicht nur uncool aus Sicht so des jungen Mannes oder jungen Spielers. Und wenn er das jetzt auch noch mit ins Package aufnimmt, dann ist er wirklich jemand, mit dem man absolut rechnen muss.
Und diese Coolness, die hat er sich in den letzten Jahren tatsächlich dann ja antrainiert, die hat er durch Erfahrung gewonnen. Er war früher, was ist ja schon angedeutet, auch sehr aufbrausend, auch wenn er zusammen mit seinen Großeltern und seinen Eltern Karten gespielt hat. Gin Rummy zum Beispiel, das haben sie oft gespielt, und wenn er da verloren hat oder eben nicht so gut lag, dann flogen auch schon mal die Karten, also mit dem konnte man nicht unbedingt Gesellschaftsspiele dann bestreiten als Kind, aber mittlerweile fokussierter, und da lässt sich auch von so Rückschlägen nicht so schnell mehr aus der Bahn werfen und so.
Und darf ich noch einwerfen, was ich noch vergessen hatte, entschuldige Malte, und er ist eben bei aller Wildheit oder bei allem Rangehen, was er so auch in der Vergangenheit gezeigt hat, er war derjenige, der im letzten Jahr dann veröffentlicht hat, dass er am Anfang des Jahres so eine Notiz auf dem iPhone irgendwie geschrieben hat, was will ich dieses Jahr erreichen. mit so ganz einfachen Statistiksachen. Er will irgendwie unter den Top 30 im Scrambling sein oder was weiß ich. Ich habe das ehrlich gesagt das nicht mehr ganz im Kopf, was da alles drauf stand. Aber da stand sicher auch irgendwie ein Major-Sieg drauf oder FedEx-Cup-Gewinn oder sonst irgendwas. Und das, da schreibt er sich am Anfang vom Jahr so eine Liste und die ist dann halt auch im Hinterkopf. Und ein WGC-Turnier zu gewinnen, war halt noch offen. Und er ist jetzt tatsächlich einer der jüngsten Spieler, wenn nicht sogar der jüngste, der es eben geschafft hat, FedEx-Cup, Major-Sieg und WGC-Sieg einzufahren. Insofern hat das mal gut geklappt mit der Listenabarbeitung.
Definitiv. Und er ist einer von nur 4 Spielern in den letzten 30 Jahren, die vor Erreichen des 26. Lebensjahr schon 9 oder mehr PGA-Tour-Titel gewonnen haben. Auch das spricht absolut für ihn. Die anderen sind so illustre Namen wie Phil Mickelson, Tiger Woods, Jordan Spieth und Rory McIlroy. Und über Rory McIlroy unter anderem müssen wir gleich noch sprechen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Der hatte nämlich eine, ja, doch recht schwache 4. Runde erwischt und ist damit noch weit im Leaderboard abgerutscht. Einer von mehreren aus Europa, die leider dann am Ende nicht mehr Schritt halten konnten und die dem Tempo zum Beispiel dann, das sie in den ersten Tagen vorgelegt hatten, dann vielleicht auch ein bisschen Tribut zollen mussten. Das gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
WGC Bridgestone Invitational. Wir sind immer noch bei der Besprechung dieses, ja, quasi Turniers hinter den Majors. Und Justin Thomas, der hat's gewonnen. Aber wer landete dahinter? Desiree, Kyle Stanley, der hat sich genauso wie Torbjörn Olesen und Dustin Johnson oder auch Brooks Koepka, der am Ende Fünfter geworden ist, auf der Schlussrunde nochmal richtig nach oben gearbeitet. Bei Kyle Stanley waren es 3 Plätze. Torbjörn Olesen und Dustin Johnson, die haben sogar 19 Plätze nochmal gut machen können am letzten Tag. Die Bedingungen haben es aber auch ermöglicht.
Ja, also es war definitiv möglich, auf dem Platz eben eine -6 zu spielen, wie es die beiden ja gezeigt haben. Umso mehr muss man sich dann wundern, dass das fast das komplette Verfolgerfeld von Dustin Thomas ja letztendlich eingebrochen ist. Also man kann es fast nicht anders sagen. Also da ist ja erstmal, also man sieht ja auf den Plätzen 2, geteilter 3, 5, geteilter 6 sind abgesehen auf dem geteilten 6. von Rory McIlroy ja nur Spiele und dann auch noch auf dem geteilten 10. Platz immer noch relativ viele Spieler, die so einen grünen Pfeil nach oben haben. Das heißt, die haben sich von hinten her noch nach oben verbessert. Und die letztendlich in Führung lagen nach dem 3. Tag, unter anderem eben Rory McIlroy, unter anderem eben Ian Poulter, sind halt wirklich böse nach unten gefallen im Leaderboard. Und das ist, ja, also es ist halt Golf. Also natürlich kann man eine -6 feuern. Mhm. Muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass ein Dustin Johnson, der das dann raushaut, auch gar nichts mehr zu verlieren hat in so einem Moment. Das ist dieses Übliche, der war so weit hinten, da war auch während des Turniers klar, dass der natürlich on fire ist ohne Ende und da eine -10 ins Clubhaus gebracht hat. Aber es war auch klar, dass das letztendlich für Justin Thomas, wenn der nicht komplett irgendwas jetzt wegwirft, keine Bedrohung sein kann, weil die halt von zu weit hinten kamen. Aber die letztendlich Justin Thomas hätten Paroli bieten können, wie Rory McIlroy, wie Ian Poulter, die haben es wirklich nicht geschafft, sich da einzubringen. Der Einzige ist tatsächlich Kyle Stanley, der da mal einen Move gemacht hat in Richtung Justin Thomas und mal auf 2 Schläge dran war. Dann aber leider auch wieder irgendwie nachgelassen hat. Und auch Jason Day kam da mal auf den Back 9 und hat sich dann aber auch ganz katastrophal leider da rausgeschossen und verabschiedet. Und kam letztendlich, also Jason Day, also das muss man sich mal angucken, einfach das kurz nacherzählt, die Back 9, also die Front 9 waren unspektakulär mit einem Birdie, 2 Bogies, aber das ist noch relativ normal. Und dann hat er aber wirklich einen guten Turn, spielt 3 Birdies von 10 bis 12, gefolgt von 2 Bogies auf 13 und 14. An der 15 rettet er das Paar und die 16 dann noch ein Double Bogie und die 17 ein Bogie. Also er verliert 5 Schläge auf 5 Löchern und das halt kurz vor Schluss. Das hast du ihm dann auch angesehen, wie begeistert er davon war. Also der ist dann halt auch auf dem geteilten 10. abgerutscht. Das klingt jetzt nicht schlecht, ist aber natürlich verheerend bei der Chance, die er da letztendlich hatte. Und Ian Poulter und Rory McIlroy haben es halt nicht viel besser gemacht letztendlich. Also die haben es anders gelöst. Die haben am Anfang konstanter schon wirklich verloren an Boden. Also die Rory McIlroy schon auf den Frontline schon mal 3 Bogies und nur 1 Birdie. Dann nochmal 2 Bogies hinterher, der war weg. Also da war nichts zu holen und der war mit JT unterwegs. Also der wusste auch ganz genau, wo der Hase läuft. Der braucht auch kein Leaderboard, um zu wissen, wo da eben die Spitze ist. Und bei Ian Poulter, ja, was, das ist katastrophal natürlich. Der hat so tolles Golf gespielt, hat wirklich unglaubliche, also der Donnerstag mit der 62 sowieso, aber auch dann, er hat wirklich dann am Sonntag komplett, also angefangen Bogey, dann Birdie, okay, da hätte ja noch irgendwie was entstehen können und dann aber nochmal 3 Bogies bis zur 7, dann Birdie auf der 9, was nicht viel hilft, dann Bogey auf der 10, Double Bogey auf der 13, und dann nochmal ein Birdie auf der 17, das hat halt dann, gibt insgesamt eine +4 für den Tag. Also wenn du siehst, es war eine -6 möglich, weißt du halt auch, wie weit er da hinter seinen und ich glaube auch allen anderen Erwartungen zurückgeblieben ist, was sehr, sehr schade ist.
Lass uns nochmal auf Dustin Johnson gucken. Du hattest gesagt, er hatte nichts zu verlieren, konnte ordentlich einen rausfeuern. Der hat aber noch was anderes gemacht. Der hat nämlich am Wochenende den Putter gewechselt. Nach seinen beiden ersten Runden, die mit 69 und 71, naja, so lala gelaufen sind, hat er gesagt, nee, Samstag, Sonntag, dann nehme ich mal einen anderen Putter. Und plötzlich lief es deutlich besser. 66 und 64, seine Ausbeute dann am Samstag und am Sonntag. Und vor allen Dingen diese Birdie-Serie, die er da auf der Frontline auf der Schlussrunde hingelegt hat. Auf den ersten 4 Löchern jeweils Birdie gespielt. Spielt an der 6 und an der 8 dann weitere folgen lassen. An der 10 gab es dann noch eins, nur an der 18, da war dann am Ende ein bisschen die Luft raus mit seinem Bogey. Aber so ein Putterwechsel mitten im Turnier kann man auch mal machen.
Ja, kann man machen, wenn man Dustin Johnson ist und das im Griff hat. Würde ich jetzt nicht zwingend jedem empfehlen, auch jedem Pro auf der Tour. Wenn ich jetzt ganz böse bin, sage ich, das kann auch noch hinten losgehen. Also hat er, glaube ich, auch jetzt ein bisschen Glück gehabt. Also das ist aber der klassische Fall, den wir immer wieder mal haben. Das geht, also ich behaupte, dass das Gerät an sich nicht ausschlaggebend ist, weil die Putter, die zur Verfügung haben, sind alle fantastisch und auf die zugeschnitten. Aber es geht einfach darum, wenn der jetzt Donnerstag und Freitag spielt und das Gefühl hat, dass er mit dem Putter nicht ganz eins ist und dass das nicht so ist, dann verändert er eben eine Komponente und die ist in dem Fall das technische Gerät und hat damit ein besseres Gefühl und wenn du brauchst beim Putten ist alles Touch. Also das, die trainieren das ja wie die Bekloppten. Das ist ja nicht so wie bei uns Amateuren, dass man kaum weiß, wie man irgendwie einen Break lesen muss und immer da irgendwie Kilometer daneben liegt. Da geht's ja um Nuancen. Und insofern ist es da wirklich, wenn du dann mit irgendeinem anderen Schläger ein besseres Gefühl hast, dann musst du das eigentlich machen. Und in seinem Fall hat sich das absolut bezahlt gemacht. Also diese Birdie-Serie auf der Frontline, du hast sie schon angesprochen, die war nice. Also er hat da wirklich, also schon mal die ersten 4 Löcher in Folge zu birdien, ist schon mal schön. Dann natürlich ein Einbruch an der 5 mit einem Paar, das war dann ein bisschen desillusionierend. Kleiner Scherz. Nein, aber dann nochmal 2 Birdies auf 6 und 8 und auf der 10 gleich nochmal. Dann, wie gesagt, ist diese ganze Sache so ein bisschen abgekühlt und das Ende hast du auch schon erzählt mit dem Bogey auf der 18, das war aber auch letztendlich wurscht. Also da ging es gut, er hätte den geteilten 2. Platz mit Kyle Stanley dann gehabt. Das interessiert DJ, glaube ich, nicht die Bohne, weil bei ihm geht's wie bei allen anderen, die da vorne mitspielen, einfach um Siege, Siege, Siege. Auch bei Rory McIlroy kann man jetzt sagen, ja, Katastrophe, geteilter 6. Platz. Ja, wenn er sonst quasi auch nur den 2. Platz gemacht hätte, ist es ihm wahrscheinlich schon fast wurscht. Der wird natürlich aufarbeiten müssen, dass er diese 73 gespielt hat und die Schlussrunde da einfach, also der muss den Verlauf und die spielimmanenten Sachen jetzt abarbeiten. Das Ergebnis kann ihm völlig egal sein. Denn Rory McIlroy spielt nicht um den 2. Platz. Bei Ian Poulter ist es so, dass er sich sicher ärgern wird, weil der letztendlich ja auch noch um die Ryder Cup Qualifikation spielt. Und ich meine, Ian Poulter hatte auch schon 2 WGC-Siege übrigens. Okay. Das vergisst man gerne mal. Und hätte dann auch den 3. Sieg erreichen können. Und da wäre da in der Statistik doch weit nach vorne gekommen, weil es ja nicht viele geschafft haben. Und insofern, ja, also ich glaube, Ian Poulter war nicht begeistert.
Nee, das definitiv kann man nicht so sagen. Definitiv nicht. Damit liegt er auch in Sachen Ryder Cup Ranking momentan erstmal noch on the bubble. Wäre der 12. momentan, wenn es nach der Rangliste geht. Aber damit natürlich ein Kandidat für den Captain's Pick von Thomas Björn. Ganz anders und deutlich besser platziert. Allerdings auch nur 3 Plätze. Das ist Torbjörn Olesen, der Däne. Aber der hat natürlich mit dieser Leistung bei diesem Turnier, mit seinem geteilten 3. Platz und vor allen Dingen auch mit der Schlussrunde, mit der 64, mit der er ja dann auch die niedrigste Runde des Tages von Dustin Johnson noch egalisieren konnte, richtig Lobbyarbeit für sich mal wieder betrieben, hatte ja im Juni auch schon die Italian Open gewonnen und wieder unterstrichen, dass er absolut stark in Form ist mit diesem ja geteilten dritten Platz. Die Serie Ryder Cup sollte für den eigentlich schon fast sicher sein, oder? Lehnen wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster.
Ja, gibt mehrere Punkte, die dafür sprechen tatsächlich. Also abgesehen von seiner jetzt auf dem Papier nachvollziehbaren Jahresleistung, die ganz ehrlich zum Teil schon hätte besser sein können bei einigen Turnieren, aber er hat natürlich da schon eben gewonnen. Er hat jetzt hier bei großen Turnieren gezeigt, was er kann. Insofern ist er ganz klar ein Kandidat. Dann kommt hinzu, weiches Argument, dass Thomas Björn natürlich Däne ist und sehr, sehr nah an Torbjørn Olesen dran ist, also auch einfach im Kennen und im Beobachten. Das ist in dem Fall auch noch ein Vorteil. Und das dritte Argument ist, dass Torbjørn Olesen vor 2 Jahren beim Ryder Cup ja schon dabei war, und zwar undercover sozusagen, nämlich als Praktikant, würde ich mal sagen. Das ist ganz unbeobachtet meistens von der Berichterstattung, aber er ist auf irgendeinem Teamfoto im Hintergrund aufgetaucht und dieses ich gehe da mal mit und guck mir das mal an und schnuppere mal Ryder Cup Luft, Praktikantendasein nenne ich es jetzt mal, das hat er auch Martin Keimer tatsächlich mal gemacht, bevor er dann letztendlich 2 Jahre später seinen ersten Ryder Cup spielen durfte. Und insofern war also Olesen vor zwei Jahren offensichtlich auch schon der Pick, den man mal mitnimmt und den man da schon mal so ein bisschen vorglühen lässt und ein bisschen die Atmosphäre atmen lässt. Und insofern, ich rede ihn seit 2 Jahren eigentlich sowieso, also das hat damit nichts zu tun, aber aus anderen Gründen ins Team, weil, und jetzt kommt noch eine Sache dazu, die ich beinahe jetzt übersehen hätte zu berichten, er ist natürlich auch ein ausgewiesener Matchplay-Typ und kann das sehr, sehr gut, hat ja mit Lukas Berdegaard auch schon ein paar so Matchplay-Trophies gewonnen. Und das ist also, spricht eigentlich alles für ihn. Also bei ihm, wenn er halbwegs die Form hält, würde ich mir wünschen und hoffe ich, dass er da dabei ist, weil das ist einfach ein spektakulärer Spieler und ich könnte mir vorstellen, dass der in einem Format wie diesem Matchplay tatsächlich brauchbar ist und also brauchbar im besten Sinne und da sich auch in dem Team dann verdient machen kann.
Und im Team USA, da würden ja viele auch gerne Tiger Woods sehen, über den müssen wir natürlich auch noch sprechen, bei seinem Heimturnier oder seinem Wohnzimmerturnier sozusagen im Firestone. 8-mal hat er dort schon gewonnen, hatte sich auch einiges ausgerechnet für die diesjährige Austragung, hatte da in der ersten Runde auch ganz gut vorgearbeitet, mit einer 66 sich noch rangespielt an die Spitze, das am Freitag mit der 68 auch weiter am Leben halten können, diese Gedanken und diese Träume, aber das Wochenende, das lief da nicht mehr so. 73 und 73, 2-mal Runden über Paar für Tiger Woods und am Ende war es dann nur der geteilte 31. Platz, richtig Punkte in Sachen Ryder Cup konnte er damit natürlich nicht gut machen und so ganz zufrieden war er auch nicht mit seinem Auftritt natürlich. Gerade bei diesem Turnier hat er sich natürlich mehr ausgerechnet bei der letzten Austragung des Turniers im Firestone Country Club. Woran lag's bei Tiger Woods? Er hat's gesagt.
Well, I did hit the ball as clean as I wanted to and I only putted well the first day. You know, I struggled hitting the putts hard enough this week. They felt looked faster than they were putting for me and I just struggled making that adjustment.
Ja, diese Putting hatten wir schon gesagt, eine der Komponenten, die auf jeden Fall passen musste. Und wenn wir uns die Scorekarte von Tiger am Schlusstag angucken, dann trifft genau das zu, was er gesagt hat. Er hat sich auf die Grüns nicht einstellen können.
Ja, und also eben an beiden Tagen auch noch. Also du kannst ja manchmal einen Tag, an dem es nicht so wirklich läuft, abfangen, wobei das jetzt bei den Scores, die hier gespielt wurden, auch schon schwierig gewesen wäre. Aber wenn du dir die Scorekarte anguckst, ist es wirklich sehr, sehr bunt. Auf den Front 9 ist er ja noch bei Birdie, Paar und Bogey geblieben. Also 3 Birdies, 2 Bogeys, der Rest Paar. Aber auf dem Back 9 ging es halt so richtig zu bei ihm. Und das ist also wirklich Bogey 10, Birdie 11, Bogey 12, Bogey 13, Double Bogey 14. Da ging es dann halt so richtig zur Sache. Dann hat er die 15 ein Paar 3 im Birdie spielen können. Aber an der 16 gleich nochmal ein Double Bogey gespielt. Das Birdie an der 18 hat dann auch nicht mehr viel gebracht. Das ist natürlich zu inkonstant und das ist jetzt auch, wenn wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, Tiger Woods im Vergleich zum Rest der Welt, das ist genau die Situation, der er sich jetzt gegenüber sieht. Er hat natürlich jetzt, also nicht in dieser Woche wohlgemerkt, weil er da ja das Wochenende naja, Entschuldigung, verkackt hat. Also kann man jetzt wirklich nicht anders sagen. Aber in der letzten Woche ja durchaus mal in Contention gelegen und man hat gesehen, es wäre eine Chance da, dass er ein Turnier gewinnt. Aber also selbst wenn er in guter Form ist, gibt's halt immer noch ein paar andere Spieler, junge Spieler, nicht mehr so junge Spieler, wie auch immer, jetzt mal in dieser Woche ganz deutlich Justin Thomas, die das halt ganz solide runterspielen und also ganz solide ist jetzt ja, also das trifft es ja nicht im Entferntesten, wie gut Justin Thomas jetzt gespielt hat über die vier Tage. Und das ist so ein, ich glaube einfach, dass das Feld qualitativ schon fast nochmal zugelegt hat im Vergleich zu den Zeiten, in denen Tiger da eben einsam an der Spitze cruisen konnte. Und insofern muss halt bei Tiger wirklich alles passen. Und die anderen dürfen jetzt auch nicht so einen absolut tollen Ausnahmetag haben, weil sie ihm dann immer noch davonziehen. Und ich glaube also definitiv ist es schon möglich, wenn der Körper hält, was er ja erfreulicherweise tut, toi toi toi, dass da bei Tiger jetzt noch irgendwo mal irgendwie wieder dann ein Sieg bei einem Turnier stattfindet, ob jetzt bei einem normalen Turnier oder einem WGC, man weiß es nicht. Major weiß man auch nicht, wird man sehen, aber festzuhalten ist einfach, es gibt ein großes Feld an Konkurrenz, dem er sich da halt gegenüber sieht, was in den letzten Jahren auch nicht geschlafen hat. Ja. Und deswegen, ja, also hast du halt mit so einer Scorekarte dann sowieso also wirklich einfach keine Chance.
Definitiv nicht. Die hat er auf jeden Fall nicht. Er hat aber auch gesagt, er konnte, da er ja auch schon weit zurücklag, ein bisschen was riskieren, ein bisschen was machen, aggressiv spielen. Und dann sagt er auch, manchmal klappt's, manchmal klappt's eben nicht. Auf jeden Fall hat er Abschied gefeiert von diesem Turnier oder von diesem Turnier nicht, aber vom Austragungsort mit ein bisschen Wehmut.
I'm gonna miss this place. You know, I'm gonna miss playing here. I'm gonna miss the people and I've had so many great memories and it's just, it's sad that we're not coming back here anymore. I've always enjoyed playing here. I love playing here, even when it's the World Series of Golf, you know. And now it's become a bigger event. But, you know, unfortunately, we have to move on. And, you know, the guys that I grew up playing against are going to be playing here next year. So, you know, we'll see how they play it.
Die Guys, gegen die er oder mit denen er aufgewachsen ist, das ist dann der nächste Step in seiner Karriere. Auf den muss er aber noch ein bisschen warten. Hat er noch 8 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, da ist es aber jetzt die Situation, dass er damals der Young Gun war und also die Senior Tour, die eben nächstes Jahr auf dem Firestone spielen wird, die ist noch nicht Thema. Nein, das wird er auch nicht, ist tatsächlich auch nicht das Thema für ihn, denke ich. Tiger muss einfach so weitermachen, was er jetzt gemacht hat. Das ist ja beeindruckend, um Gottes Willen. Dieses Comeback, was er jetzt dieses Jahr hingelegt hat, ist beeindruckend. Diese ewige Diskussion, soll er jetzt spielen beim Ryder Cup oder eben nicht? Also Vice Captain ist er ja eh, aber soll er da dann ein Playing Vice Captain sein oder nicht? Da können wir uns zurücklehnen und einfach zuschauen, wie sich da das amerikanische Team und speziell eben Jim Furyk als Ryder Cup Captain entscheidet. Das ist aber ehrlich gesagt, wenn ich kurz ausholen darf, ein bisschen ein ähnliches Problem wie im Team Europe. Also Tiger ist natürlich nicht ein ähnliches Problem wie im Team Europe. Wir haben keinen Tiger, aber wir haben tatsächlich im Team Europe auch die Situation, dass weder Henrik Stenson noch Sergio Garcia, die so normalerweise auf jeder Liste stehen müssten, aus verschiedenen Gründen gerade einfach gar nicht in den Ranks sind, wo sie gerne sein wollen würden und wo sie quasi automatisch qualifiziert sind. Bei Stenson ist es verletzungsbedingt und der kommt gerade wieder. Also da hoffe ich ja noch schwer, dass der die Form auch noch steigern kann. Wir haben ja noch einen Monat Zeit bis zur Bekanntgabe des Teams. Bei Garcia, der ist ja wirklich seit seinem Masters-Sieg eigentlich ziemlich weg vom Fenster. Vielleicht hat er irgendwie dasselbe gefrühstückt wie Danny Willett, um Gottes Willen.
Oh Gott.
Fällt mir gerade so auf. Ja. Nee, also im Moment, in dem ich sage, fällt es mir auf, dass es so ein ähnlicher Verlauf ist. Bei Sergio Garcia würde ich es, ist ganz ähnlich. Auch
er hat aber noch Glück. Er hat aber noch Turniere danach gewonnen.
Ja, das ist natürlich nicht ganz so katastrophal wie bei Danny Willett, aber also aus seiner Sicht jetzt, wenn du auch die Majors einfach anguckst und wenn du den Verlauf des Jahres anguckst, ist das für Sergio Garcia einfach überhaupt nicht so gelaufen, wie er das von sich erwarten kann, denke ich. Insofern bin ich im Team Europe gespannt, was eben mit Stenson und Garcia passieren wird, weil du hast halt dahinter schon einige Young Guns, die da halt so richtig auch Golf spielen können. Und da ist es die Frage, nimmst du jemanden Erfahrenen mit, der aber halt gerade überhaupt nicht die Form hat, die er sonst mal gerne hätte? Oder sagst du, okay, ich nehme die mit, die jetzt gerade im Saft stehen und die jetzt gerade gut drauf sind und das dann vielleicht auch in den Ryder Cup ins Team transportieren können. Und genauso musst du im Team USA halt auch überlegen, okay, Tiger Woods ist Tiger Woods. Er hatte früher ja sowieso, wie soll ich sagen, fast eher negative Auswirkungen aufs Team, weil er in seiner Hochzeit ja nicht als besonderer Teamplayer bekannt war und deswegen in den Foursums und Fourballs, vor allen Dingen in den Foursums, immer ein bisschen schwierig war als Playing Partner. Das ist dieses klassische Star-Tum, wenn da einer zu weit oben ist im Olymp, dann ist es schwierig, den zu pairen mit irgendjemandem. Und insofern, ich glaube, dass er von dem Teamgeist jetzt mehr hat. Er hat ja durch diese Abwesenheit und so auch wirklich menschlich, denke ich, viel dazugelernt und auch dazulernen müssen. Er ist jetzt ganz anders drauf und geht viel mehr auf die Jungs zu. Aber es ist interessant, die Frage, weil ich meine, auch das Team Amerika ist jetzt nicht knapp an guten Spielern, die da lauern. Und ist halt schon die Frage, wen lässt man da zu Hause? Und ich meine, für die Quoten im Fernsehen musst du natürlich Tiger Woods spielen lassen, das ist ganz klar. Und vielleicht auch formbedingt, um Gottes Willen. Er hat ja noch 4 Wochen bis dahin. Vielleicht spielt er sich dann noch in die Nähe der Ränge oder in die Ränge rein. Aber also da gibt's, wird jetzt im nächsten Monat viel passieren. Das ist ja eigentlich wie jedes Mal. Aber dieses Mal finde ich es relativ spannend, wie dann die Teamzusammensetzung auf beiden Seiten sich rausstellen wird.
Ihr erfahrt's bei uns auf jeden Fall. Wir werden's alles im Blick behalten und euch natürlich drüber informieren und dann die endgültigen Kader selbstverständlich auch ausführlich analysieren. Versprochen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und wir kommen gleich noch wieder, denn wir haben noch mehr Golf für euch. Wir haben noch einen Major bei den Damen und wir haben natürlich auch noch jede Menge Ergebnisse für euch, die sonst noch so aufgefallen sind an diesem Wochenende im Schatten der großen Events, im Schatten des WGC Bridgestone Invitational und im Schatten der British Open der Damen.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Neben dem WGC Championship, dem Bridgestone Invitational, gab es ja noch 2 weitere Turniere auf der PGA bzw. auf der European Tour. Da wollen wir euch die Ergebnisse natürlich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de nicht verschweigen. Die Barracuda Championship in Reno, nämlich, die wurden auch noch parallel auf der PGA Tour ausgetragen und die wurden im modifizierten Stableford-System gespielt und dort hat sich beim 49. Turnierstart Andrew Putnam am Ende seinen ersten Titel gesichert. Mit plus 47 gewann er mit 4 Punkten vor Chad Campbell, der den 2. Platz einnimmt, und den beiden geteilten 3. John Oder und JJ Spawn. Die lagen am Ende bei plus 37. Alex Jäger und Stefan Jäger waren auch mit am Start. Jäger wurde geteilter 30. Jäger geteilter 62. Die European Tour, die war außerdem noch auf Fidschi, auf den Fidschi-Inseln aktiv beim Fidschi International. Dort hat der Inder Gaganjet Bulla letztlich das Turnier gewonnen vor dem Australier Anthony Quayle und dem Neuseeländer Ben Campbell. Und Ernie Els, der teilte sich mit Campbell zusammen den 3. Platz, feiert die erste Top 10 in diesem Jahr. Deutsche waren bei diesem Event auf Fidschi nicht am Start. Dafür war ein Deutscher relativ weit vorne auf der Mackenzie Tour of Canada, nämlich bei der Syncrude Oil County Championship, und dort hat Tyler McCumber seine Führung nach der 3. Runde am Ende behauptet, sich den Sieg gesichert vor Ian Holt und George Cunningham, die beide jeweils 1 Platz gut machten, am Ende auf Platz 2 und 3 landeten. 4. wurde Chris Williams und der geteilte 5. Platz wurde unter anderem eingenommen von Yannick Powell. Der hatte zwar nach der 3. Runde noch in der geteilten Führung gelegen, fiel dann aber noch 4 Plätze zurück, weil er sich am Schlusstag eine 70 geleistet hat. Und das war dann am Ende zu wenig, um noch weiter vorne zu landen. Aber immerhin eine Top-5-Platzierung für ihn, finde ich schon eine ganz, ganz gute Sache und ein schönes Ausrufezeichen. Das zu den aktuellen Ergebnissen der sonstigen Golfwelt. Ansonsten schauen wir jetzt noch zu den Damen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Die British Open, die sind jetzt noch Thema bei uns. Und der Sieg einer Engländerin, den analysieren wir jetzt hier zusammen mit Desiree Wolf.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Rico Women's British Open, unsere letzte Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir blicken auf den Premierensieg auf der LPGA Tour bei einem Major von Georgia Hall. Die junge Britin, Engländerin um genau zu sein, hat mit minus 17 am Ende dieses Event gewonnen. Zwei Schläge vor der Thailänderin Pornanong Fatlum und weitere zwei Schläge vor der dritten Soyeon-Ru aus Südkorea. Wir blicken auf diesen Erfolg von Georgia Hall, Desiree, die sich damit sehr weit im Rennen um den Rookie des Jahres nach vorne gespielt hat.
Ja, also Georgia Hall ist da wirklich ein ganz, ganz tolles Turnier gelungen und es freut mich massiv, dass sie da gewonnen hat. Sie ist eine Spielerin, also ich hatte ja zusammen mit Thomas die Gelegenheit, das beim Solheim Cup in Deutschland zu beobachten. Da war sie auch schon mit dabei, da war sie wirklich auch noch ganz, ganz jung, da war sie 19, glaube ich, und hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil sie so eine, sie ist im Prinzip, finde ich, die Parallele zu Rory McIlroy im besten Sinne. Man erkennt sie am Gang tatsächlich. Sie hat auch so ein Stride, den du irgendwie so, also sie geht da so ganz energisch irgendwie übers Fairway und hat ganz, ganz tolles Golf gezeigt, da schon vor 3 Jahren, obwohl sie eine komplett total unbekannte junge Spielerin war. Und da war eigentlich für mich schon klar, wenn das jetzt richtig gut sich weiterentwickelt, dann ist die mal ganz, ganz vorne mit dabei, weil sie einfach das den entsprechenden Fokus hat, weil sie das Spiel sowieso hat, aber ich meine, Golf spielen können ein paar andere Damen auch noch. Das ist ja dann letztendlich nicht das Ausschlaggebende. Du brauchst ja so ein komplettes Setup und da gehört das Mentale natürlich ganz, ganz vor allen anderen Dingen auch mit dazu. Und das schien bei ihr wirklich sehr, sehr gesund zu sein und insofern freut mich jetzt, dass sie ausgerechnet bei einem Major dann so einen Titel einfahren kann und dann eben den Heimsieg auch noch klar machen kann. Als Britin die British Open zu gewinnen, ist, glaube ich, einfach nochmal ein ganz anderes Ding als jetzt irgendein anderes Turnier und war ja auch durchaus spannend bis zum Schluss. Also es ist ja nicht so, dass ihr das irgendwie geschenkt worden wäre, der Titel.
Definitiv nichts. Da wird nichts geschenkt bei einem Major, das ist natürlich völlig klar. Aber als so junge Spielerin in so ein Event dann zu gehen und sowas dann auch so durchzuziehen mit wirklich 3 oder 4 Runden unter 70, das ist schon enorm.
Ja, und sie hat halt einfach dann zur rechten Zeit bewiesen, dass sie das auch mental dann durchhält. Also sie hat die Schlussrunde sowieso 3 Birdies auf den Front 9, 3 Birdies auf den Back 9, auf 13, 15 und 16 und das war dann auch die heiße Phase, also die ich vorhin angesprochen habe, Pornanong Fatlum war ja da durchaus auf den Fersen, hat er auch an der 15 noch ein Birdie gespielt, ebenso wie Georgia Hall. Und an der 16 hat dann Hall ein Birdie gespielt, Fatlum nur in Anführungszeichen Paar. Und an der 17 spielt dann eben Georgia Hall das Paar und Fatlum spielt ein Double Bogey. Und das war im Prinzip dann turnierentscheidend. Da war es dann auch schon egal, dass Georgia Hall an der 18 dann einen Bogey gespielt hat, weil da war sie schon weit genug vorne. Wenn sie dann mit 3 Schlägen Unterschied natürlich aufs Schlussloch geht, kann man sich dann auch einen Bogey leisten, wie sich jeder ausrechnen kann. Und das sind aber dann so die Phasen einfach, wo du dann wirklich dein Spiel zusammenhalten musst und eben auch dein Mindgame zusammenhalten musst. Und das ist eben für eine junge Spielerin super beeindruckend. Und da haben wir jetzt einfach wirklich auch für den Solheim Cup wieder eine ganz prominente Kandidatin, die den nächstes Jahr dann anführen kann. Also auch die Amerikaner haben das durchaus in ihrer Berichterstattung schon voller Schrecken kommentiert, dass da sich das amerikanische Damenteam ja womöglich dann doch einem etwas, wie soll ich sagen, kampfstärkeren europäischen Team gegenüber sehen könnte, weil natürlich, ja, musst halt auch durchaus sehen, dass Georgia Hall ja nicht die Einzige ist, die da im Moment gut spielt. Und dann sind so Major-Siege natürlich schon durchaus in Rechnung zu ziehen für so ein Team. Und die Amerikanerinnen treten da eher so ein bisschen auf der Stelle. Mhm. Und das ist eben dann was durchaus auch bemerkt wird. Und entsprechend waren die da auch ja, auch beeindruckt. Und also wie gesagt, und also ich finde dieses Mädel, und das ist nicht despektierlich gemeint, diese junge Frau, ganz, ganz großartig auf dem Golfplatz, und ich habe damals schon gerne zugeschaut und ich schaue heute immer noch gerne zu, und ich hoffe, dass da die Karriere noch weitergeht.
Auch eine tolle Saison gespielt, 15 Turniere absolviert, 11-mal den Cut geschafft, $650.000 rund eingenommen, ein Turniersieg, jetzt eben diesen hier und zweimal noch in den Top 20 gelandet, also für einen Rookie auf der LPGA Tour schon wirklich eine wirklich starke Bilanz, und sie ist die erste englische Major-Siegerin seit Karen Stubbles 2004. Das muss man auch noch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Und sie ist die erste Golferin in der Historie, die die Girls and British Open Amateur gewonnen hat, die Ladies British Open Amateur und jetzt eben auch das die Women's British Open. Also auch das sehr, sehr einmalig. Aber wenn wir uns noch mal vor Augen führen, Desiree, LPGA Tour Rookie, sie gewinnt einen Major. Das gab es im letzten Jahr und im Jahr davor auch, dass ein Rookie am Ende einen Major gewinnt. Injie Chun war es 2016 mit dem Evian Championship und Sungjun Park war es letztes Jahr mit der US Women's Open. Die Rookies, die auf die Tour kommen, die fackeln nicht lange.
Nee, und das ist ja auch schön zu sehen, dass die einfach da jetzt nicht irgendwie vor Ehrfurcht erstarren und dann da irgendwie gar nicht mehr in der Lage sind zu spielen, wenn sie irgendwie die alteingesessenen Damen da sehen. Die sind wirklich total top motiviert, sind natürlich auch super ausgebildet. Du musst im Prinzip fast ja immer noch davon ausgehen, dass alles, was von unten nachkommt, immer noch, fast noch bessere Chancen hat, also gerade im Damengolf, was ja einfach jetzt von der Professionalität her leider einfach ja, wie soll ich sagen, fernsehbildbedingt und auch einschätzungsbedingt eben weniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit ist und entsprechend weniger Geldmittel auch hat und auch weniger Mittel hat, den Nachwuchs da richtig hochzuziehen, dass da immer noch natürlich jetzt immer noch besser ausgebildete Junge hochkommen und die entsprechend, also gibt's natürlich diese südkoreanische Phalanx an Spielerinnen, die da unglaublich toll da aufgestellt sind, die vielleicht auch wirklich die beste Jugendförderung tatsächlich haben, muss man sagen. Und genauso gibt's aber immer wieder auch, also natürlich auch von den amerikanischen Spielern, aber auch eben von den europäischen Spielerinnen immer wieder so Young Guns, die danach kommen, da gehört Georgia Hall dazu, da gehört definitiv auch Pernilla Lindberg dazu, die ja auch wirklich ganz, ganz tolles Golf jetzt geliefert hat in diesem Jahr, und das ist dann schon einfach toll für das Team. Also da sind erfahrene Spielerinnen drin wie Anna Nordqvist und auf jeden Fall natürlich Carlota Ziganda, die Spanierin, die wirklich zurzeit immer unter den Top 10, wenn nicht Top 5 oder Top 3 zu finden ist. Aber eben auch so Young Guns, und da freue ich mich schon drauf. Also ich bin gespannt, ob die dann vielleicht tatsächlich bis nächstes Jahr ein Team zusammen haben, was den Amerikanern da ein bisschen Paroli bieten kann.
Das werden wir natürlich auch alles verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de, und wir würden uns freuen, wenn aus deutscher Sicht natürlich auch eine Sportlerin, eine Golferin mit dabei wäre in diesem Solheim Cup Team. Sandra Gahl, Desiree, die hatte bei der Women's British Open jetzt in der ersten Runde gut mitgehalten, hat dort aussichtsreich vorne mitplatziert gelegen mit einer 68er Runde. War da auch sehr hoffnungsfroh dann für die folgenden drei Runden, hat ja auch erzählt im Interview mit der LPGA Tour, wie sie ja in den letzten Wochen und Monaten hart gearbeitet hatte, mit ihrem Coach da einiges auch ein bisschen umgestellt hat, und das schien ja auch dann mit Blick auf die Women's Open dann in der ersten Runde wirklich zu klicken. Am Ende kam für sie ein geteilter 22. Platz raus. Nicht schlecht, aber die drei folgenden Runden, die waren dann doch deutlich schlechter als das, was sie zum Auftakt gezeigt hat. 74, 72, 71.
Ja, also sie konnte das echt nicht halten, was sie da versprochen hat. Und also auch die erste Runde war schon super ärgerlich, weil sie eben erst 6 Birdies gespielt hat und wirklich -6 lag und da auch dann mal kurz zeitweise in Führung lag. Und dann eben noch 2 Bogies auf 15 und 17 gespielt hat. Die beiden folgenden Runden waren gemischter, also nicht mehr so ganz klar aufgeteilt. In der Schlussrunde war es eigentlich wieder so, dass sie 4 Birdies gespielt hat bis zur 13, da auf -6 lag, was jetzt wirklich ein deutlich besseres Ergebnis gewesen wäre. Und dann eben nochmal Bogie 14, 17 und 18. Also da ist am Schluss so ein bisschen eingebrochen. Ich habe es nicht gesehen, ich kann nicht sagen, warum, aber das ist natürlich für eine Spielerin wie Sandra Gahl auch ärgerlich. Und ich denke, da hat sie sich schon zu einem Teil unter Wert verkauft. Und sie kann da einfach viel weiter vorne platziert sein. Punkt aus. Und insofern hoffe ich, dass wir da beim nächsten Turnier dann vielleicht eine deutlich bessere Platzierung von ihr wieder sehen können.
Auch wenn es wieder eine Top-25-Platzierung ist, es war sicherlich ein bisschen mehr drin. Aber, was man sagen muss, aus deutscher Sicht, sie ist die Einzige, die den Cut geschafft hat bei dieser Women's British Open. Caroline Masson zum Beispiel, die hat den Cut genauso verpasst wie Olivia Cohen und auch Caro Lampert und Leonie Harm, die Amateurin. Die haben dann nach zwei Runden im Royal St. Anne's dann leider die Taschen packen müssen.
Ja, das hat nicht gereicht. Punkt. Ist schade, aber ist so. Insofern waren natürlich noch mehr von unseren Hoffnungen auf Sandra Gahl gelegen. Aber ja, gut. Es ist einfach, Golf ist Golf und manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht so sehr. Und ich denke, du musst das dann auch wegstecken, musst dich auf das konzentrieren, was gut lief. Sandra Gahl hat ja durchaus phasenweise wirklich gut gespielt jetzt am Wochenende und sie wird es für sich einordnen können. Und du machst weiter und schaust, dass du in der nächsten Woche besser spielst. Das ist das, was alle Spielerinnen und alle Spieler auch tun.
Zumal es jetzt dann auch wieder auf andere Plätze geht bei der LPGA Tour. Das war jetzt ja ein Linkskurs, Royal Lytham in St. Anne's. Ein Platz, der sich vor allen Dingen durch die Bunker auszeichnet. 167 Bunker sind auf den 18 Löchern verteilt. Und was man zu Georgia Hall nochmal sagen muss, um den Kreis dann auch noch zu schließen. Sie hat während des gesamten Turniers nur in einem Fairway-Bunker gelegen und siebenmal lag sie im Greenside-Bunker. Und aus allen hat sie sich befreien können. Also gerade am Sonntag dann auch nochmal Tour for Two bei den Sand Saves geschafft. Das war einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, der am Ende für sie eben für diesen Turniersieg gereicht hat. Diese Rede zum Abschluss noch. Ist das vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass sie als Engländerin diese Plätze natürlich auch aus dem FF kennt?
Ja gut, also sie wird dann natürlich mehr Erfahrung haben als jetzt zum Beispiel die beiden Thailänderinnen Fatlum und auch Jutta Nugan. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt die Golfspielerinnen da natürlich auch nicht das erste Mal hinkommen und noch nie sowas gesehen haben. Ich würde es eher auf eine persönliche Spielstruktur zurückführen. Georgia Hall hat einfach genau das Spiel, das präzise Spiel, was darauf angelegt ist. Bombt jetzt vielleicht nicht ganz so irgendwie die Abschläge raus, hat sich da sehr, sehr gut angepasst an den Platz. Das können grundsätzlich die anderen auch, siehe Fatlum, die es ja beinahe geschafft hätte als Thailänderin und jetzt also wirklich auch nicht als Favoritin da ja reingegangen in das Turnier. Mhm. Da hätte man schon eher die beiden Südkoreanerinnen, Soo Yeon-ru und Se-young Kim vorne gesehen. Arya Jutta Nugan konnte ihre Weltranglistenposition 1 wohl halten, weil einfach die Verfolgerinnen, die ihr da den Rang hätten streitig machen können, auch nicht weit genug vorne lagen. Also ich glaube, es ist einfach eine Sache, wie passt ein Spiel zu so einem Platz und das ist bei Georgia Hall einfach wirklich super umgesetzt.
Kann man so stehen lassen und damit lassen wir das auch als Schlusswort der heutigen Ausgabe von Nur Golf so stehen. Wir sind in der nächsten Woche natürlich wieder ausführlich mit euch oder für euch am Start. Major bei den Herren PGA Championship steht auf dem Programm. Wir bereiten euch die ganze Woche über dann natürlich auch auf dieses vierte große Highlight der Saison vor. Alles bei uns hier bei Nur Golf. Schaut auch gerne vorbei bei den Kollegen von golfpost.de. Dort könnt ihr alles in schriftlicher Form auch nachlesen, euch auch ebenfalls informieren. Und ansonsten haben wir auch noch weiteren Sport hier bei uns auf meinsportradio.de in Podcast-Form, den ihr euch runterladen könnt, den ihr genießen könnt. Da bereiten wir euch ja dann in dieser Woche unter anderem auf den Start in der englischen Fußballliga vor. Wir haben Formel 1, wir haben Tennis. Ach, schaut einfach vorbei bei uns auf der Webseite, in unserem iTunes-Channel oder auch in unserer App für iOS und Android. Hinterlasst uns eifrig Kommentare, schreibt uns, was ihr vielleicht auch zum Thema Golf gerne mal wissen möchtet. Wir nehmen das in den nächsten Wochen sicherlich noch auf. Wir haben da unter anderem auch noch in der Pipeline mal auf die deutschen Spieler und ihre Chancen auf die Tourkarte für die nächste Saison zu gucken. All das gibt's in den nächsten Wochen hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Desiree, danke.
Gerne.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Der hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.